Mein Name ist Helene Fares und das hier ist Hayat. Hayat bedeutet Leben auf Arabisch und ich glaube daran, dass unser Leben nichts wert ist ohne Gefühle. Hayat ist ein Podcast, in dem es nur um Gefühle geht. In jeder Folge darf mein Besuch sich 3 von 32 Grundemotionen aussuchen, über die wir im Verlauf einer Folge sprechen. Dieser Podcast soll uns alle dazu bewegen, mehr in uns und unseren Gefühlen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn du möchtest, beantworte jede Frage, die ich stelle, auch für dich selbst. Viel Spaß mit dieser Folge. Mein heutiger Gast heißt Alyosha Mutadi. Alyosha ist Arzt, Entertainer und Aktivist. Die Galionsfigur des Veganismus in Deutschland, einer der Fab Five von Queer Eye Germany auf Netflix, Dog Dad des süßesten Dackels auf Instagram und König des trockenen Fäkalhumors. Mit Alyosha spreche ich über die Emotionen Verlangen nach Essen, Schreck und Hoffnung. Hallo Alyosha.
Hallo Helene.
Kapitel 1. Verlangen nach Essen. Welches Gericht erinnert dich an deine Kindheit?
Ich würde sagen, ein sehr unveganes Gericht. Und zwar waren das Hähnchenschenkel, also diese, ich weiß nicht, meine Eltern haben immer gesagt, Bölleken haben die immer genannt. Ich weiß aber nicht, ob das ein Begriff ist, den man kennt. Das sind auf jeden Fall diese schön billigen Achterpack Hähnchenschenkel, die man auf beiden Seiten ordentlich frittiert hat. Dazu gab es Kartoffelpüree und ich glaube genau Kohlrabi. Etwas willkürlich, aber das war das, woran ich mich sehr doll erinnere. Das gab es immer eine Sahnesoße dazu. Ich weiß nicht mehr, was es war. Das ist aber so das, was ich immer am liebsten mochte, weil immer meine Eltern mich gefragt haben, was wünscht ihr euch? War das eins der Gerichte, die ich mir am häufigsten gewünscht habe? Ja.
Was löst der Gedanke an dieses Essen in dir aus?
Naja, heute ein bisschen was anderes also die meisten Menschen denken wahrscheinlich, das war so schön. Und ich habe auch positive Erinnerungen daran und ich mochte den Geschmack und ich würde ihn wahrscheinlich heute auch immer noch mögen. Essen löst prinzipiell positive Dinge bei mir aus, aber natürlich sehe ich das jetzt mit anderen Augen, weil ich einen Blick hinter die Tierhaltung geworfen habe über die letzten 7 Jahre und die kognitive Dissonanz sich in mir ein bisschen gelöst hat und ich sehe natürlich jetzt viel mehr, dass ich da einfach als Kind ja keinen Blick dafür hatte, dass es einfach wahnsinniges Tierleid ist und eigentlich auch total absurd, dass wir zerstückelte Tiere essen und die anbraten und dann irgendwie eine Soße aus Eutersekreten von einer Kuh noch da drauf klatschen und sagen, geil. Richtig gut und richtig sinnvoll auch. Ja, das sind meine Gefühle aktuell.
Vegan sein bedeutet für viele Menschen Verzicht. Hast du, während du Verlangen nach Essen hattest, jemals die Entscheidung bereut, vegan zu sein?
Ich habe in meinem Leben wirklich wenig Dinge so wenig bereut, wie vegan zu leben. Also ich würde sagen, das ist mit einer der wichtigsten und prägendsten Entscheidungen meines Lebens neben meinem Outing, weil ich sage immer, das hat das Tor zu meinem Bewusstsein geöffnet. Es hat ein Tor geöffnet zu ganz vielen anderen Themen. Ich habe ganz viele Parallelen entdeckt zu mir, zu meiner Identität als schwuler Mann, zum Thema Rassismus. Ich habe einfach so ein bisschen dieses ganze Thema Intersektionalität, wie verschiedene Formen der Diskriminierung miteinander verbunden sind. Und das ist halt immer es gibt immer eine Eigenschaft, die wir uns als Menschen nehmen, als Rechtfertigung dafür, andere Lebewesen schlechter zu behandeln. Und das ist so der Schnittpunkt, den alle Formen der Diskriminierung irgendwie haben. Und die Eintrittspforte war Veganismus für mich. Entsprechend, nein, niemals. Ich liebe es und ich bin so glücklich über diese Entscheidung. Ja, ich glaube, das war der Satz zu Ende.
Diese Frage richtet sich an dich als Arzt. Wie entsteht Verlangen nach Essen?
Das ist tatsächlich sehr komplex und ich bin jetzt komplett ehrlich mit euch. Ich habe es vorher gegoogelt, weil du mir die Frage schon verraten hast, weil ich möchte jetzt nicht den Eindruck machen, dass ich sowas automatisch weiß. Ich habe 7 Jahre auf der Intensivstation und im Krankenhaus als Anästhesist gearbeitet. Das ist super lange her. Es ist generell so, dass der menschliche Körper nicht einfach nur schwarz-weiß, da ist kein Anknopf für irgendwas. Es ist immer ein komplexes Zusammenspiel an Körper und Sinnen und Hormonen und das ist beim Essen genauso. Es gibt halt einmal das quasi die guten Erinnerungen und das Verlangen, was wir nach Essen haben, also das, was auch Cravings, ne, was wir zum Beispiel haben, wenn wir sagen, ich sehe hier was total gute Erinnerungen in mir hervorruft und wenn ich das schon sehe, dann kriege ich Lust darauf. Gerüche, Erinnerungen, positive, wie zum Beispiel Kindheitsessen oder sowas. Und es gibt natürlich auch einfach physiologische, wie zum Beispiel, wir sind unterzuckert, dann springt die Leber an und dann die sogenannte Gluconeogenese, also die Neubildung von Zucker aus der Leber fängt dann halt an und das sagt dem Hirn, dem Hypothalamus quasi, hey, der Dude hat Hunger, mach mal. Es gibt auch die Dehnungsrezeptoren im Magen, dann kommt es natürlich darauf an, was wir essen, wie viel wir es essen, wie schnell wir es essen. Dann gibt es zum Beispiel Leptin aus den Fettzellen, ist auch eins, was im Hypothalamus dann rückmeldet, hey, der Dude hat Hunger. Dann gibt es natürlich sowas wie Stresssituationen, die dem Körper Notfall signalisieren, die Hungergefühle unterdrücken. Also es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel aus allen möglichen Sachen.
Kapitel 2 – Schreck. Wann hast du dich das letzte Mal wirklich doll erschrocken?
Das letzte Mal, als ich wirklich mich erschrocken habe, war, als ich eine E-Mail geöffnet habe im letzten Jahr im Dezember und sowieso eine relativ schwierige Zeit privat, beruflich hatte und in dieser E-Mail mehr oder weniger Menschen versucht haben, mich zu erpressen und ich gar nicht damit gerechnet habe. Also wirklich gar nicht. Das waren Menschen, die mir eigentlich relativ vertraut waren und relativ nahe standen. Und plötzlich stand da quasi drin, naja, wenn du das und das willst, dann musst du uns so und so viel 1.000 Euro zahlen. Und ich war so, ich bin wirklich, also für mich ist in dem Moment alles zusammengebrochen, weil auch privat noch Sachen waren und noch andere Dinge beruflich waren und ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass auch diese Menschen jetzt plötzlich mir so hart in den Rücken fallen. Und man auch so eine, das ist ja so ein Gefühl von Machtlosigkeit, was dann kommt. Ne? Man hat das Gefühl, ich verstehe gar nicht, dass alle Probleme sich gefühlt immer auf Geld und Macht zurückführen lassen und das ist jetzt, dass man Menschen immer wieder vertraut und immer wieder so ein Scheiß passiert. Also da habe ich mich wirklich sehr doll erschrocken und das hat auch lange angehalten.
Wie hast du dich von diesem Schrecken erholt?
Zeit. Also ich arbeite immer noch dran, würde ich sagen, weil es ja am Ende ja also viel menschliche Enttäuschungen sind und es auch ein sich wiederholendes Muster ist bei vielen Menschen, glaube ich, dass wir immer wieder enttäuscht werden. Und ich glaube generell Menschen, die gutgläubig sind, und da würde ich dich jetzt auch zum Beispiel zuzählen, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir tendenziell immer die guten Dinge sehen und schnell Vertrauen schöpfen. Und ich habe super oft das Gefühl gehabt, ich habe auch Verträge nicht gelesen, habe Menschen einfach gedacht, die wollen mir nichts, die sind super, so, ne? Und dann lernt man halt über diesen Weg, was sehr schmerzhaft ist, auch bei der Arbeit, im Medizinstudium. Eigentlich gab es, glaube ich, nie einen Abschnitt in meinem Leben, in dem sowas nicht passiert ist. Und eigentlich war es immer nur Zeit. Also immer wieder Zeit und mit Menschen darüber sprechen, die mir wirklich nahestehen und die mich wirklich verstehen und denen ich zu 100% vertraue. Also sich einen Safe Space suchen sozusagen.
Welche Vorstellung löst bei dir regelmäßig ein Empfinden von Schrecken aus?
Die Menschheit. Also ich würde sagen, regelmäßig, wenn man sein Handy irgendwelche Nachrichten aufmacht und dann wieder sieht, was gerade passiert, dass irgendwo Krieg ist, dass Tiere irgendwo ermordet werden, Massentierhaltung. Und ich habe gelernt in den letzten Jahren so ein bisschen das auszublenden und nicht zu stark auf mich zu beziehen, nicht zu stark alleine zu versuchen, die Welt zu retten und für alles zuständig zu sein und auch nicht das Problem bei einzelnen Individuen zu suchen und zu sagen, du bist jetzt das Problem, sondern mich so ein bisschen davon zu distanzieren und die Verantwortung ein bisschen von mir zu weisen, weil ich sonst kaputt gegangen wäre. Und ich glaube, das ist eines der wenigen Sachen, also jetzt auch Stichwort Klimakrise und sowas, das sind Sachen, die mir immer wieder so Ohnmacht und Angstgefühle in mir regelmäßig auslösen und ich mich immer wieder daran erinnern muss. Und heute Morgen auf dem Weg hierhin nach Berlin habe ich mein Handy aufgemacht und habe ein total schönes Video von einer Kuh, von einem Kalb gesehen, was gerettet wurde. Und das hätte ja auch positive Gefühle mir auslösen können, aber in mir hat das sehr viel Trauer ausgelöst und ich war kurz davor wieder zu weinen, weil das wieder eine Kaskade in mir ausgelöst hat, wo dieses Tier eigentlich herkommt und wie viel Glück dieses Tier hatte und wie unnötig das ist, dass diese unschuldigen, wunderschönen Lebewesen mit den schönsten Augen, die es im Tierreich gibt, Kälber, wie die ausgebeutet und ausgenutzt werden. Gleichzeitig habe ich aber auch Tage, an denen ich das total schön finde. Und dann gucke ich mir Videos von Henry an und dann ist eh alles wieder gut.
Wer ist Henry?
Der süßeste und beste Dackel der Welt.
In den letzten 2 Jahren sind Dinge passiert, die uns als Gesellschaft kollektiv in einen Schreckenszustand versetzt haben. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Oh, also für mich war das eine sehr krasse Erfahrung auch, weil ich ja gerade zu Beginn auch noch im Krankenhaus gearbeitet habe, als wirklich die Corona-Pandemie losging und es noch keine Impfung gab und wir alle die Situation noch nicht ganz einschätzen konnten und wie langsam so die Panik auch im Krankenhaus übergeschwappt ist. Also ich erinnere mich auch noch sehr stark daran, dass wir am Anfang das nicht ganz ernst genommen haben, so ein bisschen dieses Jahr die übertreiben und dann wurde es immer ernster und dann hatten wir teilweise auf einmal Lieferschwierigkeiten mit Masken und wir haben FFP3-Masken getragen, mussten immer mehr Schutzklamotten anziehen und vor allem diese Unsicherheit, dass wir nicht wussten, wie ernst dieses Virus ist und wie potenziell gefährlich das für uns alle ist. Und vor allem wir als AnästhesistInnen sind ja wirklich näher an der Quelle, geht ja nicht, ne? Also wir intubieren bedeutet, wir sind direkt am Mund und wir gucken direkt in den Rachen rein. Das war also schon eine potenziell dauerhaft gefährliche Situation. Und dann hatte ich ja dieses Doppelleben, was ich auch immer noch habe, mit meinem Instagram-Kanal, wo ich Aktivismus mache und über eben auch diese Themen spreche, über Impfungen, über, also generell versuche, Bewusstsein und für das Thema zu schaffen und zu sensibilisieren, auch für Wissenschaft zu sensibilisieren. Und da bin ich dann an komplett andere Grenzen auf einmal gestoßen, die ich vorher noch nicht kannte, nämlich aus den eigenen Reihen kamen auf einmal Leute, die mir gesagt haben, mir soll die Lizenz als Arzt entzogen werden, sie wünschen mir, dass ich an Corona sterbe, weil ich ja Impfpropaganda betreiben würde, weil ich Mainstream, Hyopai, ich weiß nicht, was mir alles an den Kopf geworfen wurde, mir wurde gedroht, dass die Leute mich anzeigen wollen. Also ich habe sehr viel Shit erfahren. Das Paradox an der Situation für mich war ja, dass ich von der Intensivstation kam, dass da PatientInnen lagen, die also nach Corona einfach intensivpflichtig waren, dass ich mich selber in Gefahr begeben habe, dass meine KollegInnen sich in Gefahr begeben haben, dass die Welt stillstand und dass Menschen mir dann privat sagen, mir soll die Lizenz entzogen werden und ich soll an Corona krepieren. Das war schon echt sehr, und dann kam natürlich noch, also ich meine, Veganismus war deswegen ja nicht weg vom Fenster, das war ja trotzdem noch Thema. Das wurde mir dann auch noch vorgeworfen, dass ich natürlich Impfungen propagiere, an denen die an Tieren getestet werden. Und wenn ich jetzt an Corona erkranke, dann sei das ja nur Karma, weil ich wäre ja für den Tod vieler Tiere verantwortlich. So. Also es war, ja, es war schon auch eine krasse Situation.
Wie bist du damit umgegangen?
Also im Nachhinein würde ich sagen, ganz gut. Ich habe schon viel Wut empfunden und musste mich immer wieder regelmäßig zusammenreißen, bei mir zu bleiben, was bei Instagram ein bisschen besser geht, weil man hat ja immer die Möglichkeit, bevor man auf Senden drückt, kurz nochmal innezuhalten und zu überlegen, schicke ich diese Story jetzt ab? Und ich habe es tatsächlich immer mal wieder gemacht, dass ich die Story dann nicht geschickt habe, sie nochmal neu aufgenommen habe und mir überlegt habe, wie ich das jetzt formuliere und immer versucht habe, so gut es geht, eine gewaltfreie Kommunikation zu finden. Aber ganz ehrlich, ich bin halt auch nur Mensch, ich bin keine Maschine und manchmal bin ich halt einfach ausgerastet. Ich habe sehr viel mit Menschen darüber gesprochen, privat, aber auch da, das, was mir am Ende am meisten geholfen hat, ist, bei mir zu bleiben und mir immer wieder vor Augen zu führen, du tust das, was du kannst. Die Sachen, die die Menschen schreiben, sind nicht persönlich gemeint. Alle Menschen leben in ihrer eigenen Welt und es ist verletzend und es ist teilweise wahnsinnig ignorant, aber es nützt mir halt gar nichts in dem Moment. Also es gibt, glaube ich, auch keine Lösung. Ich glaube, jeder Mensch geht anders mit Situationen um. Ich bin halt sehr emotional. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, weißt du ja auch. Ich nehme mir Dinge sehr zu Herzen. Ich nehme mir manchmal auch ein bisschen zu viel selber vor für mich. Also ich bürde mir zu viel auf. Aber ja, ich glaube, auch da Zeit immer wieder aufklären und bei mir bleiben.
Kapitel 3. Hoffnung. Woraus schöpfst du in deinen dunkelsten Tagen Hoffnung?
In meinen dunkelsten Tagen? Also wenn ich an meine dunkelsten Tage denke, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Also wenn ich wirklich jetzt daran denke, als es mir zum Beispiel letztes Jahr wirklich schlecht ging, ich erinnere mich nicht an viele Situationen, an denen ich irgendwie das Gefühl hatte, ich schöpfe gerade Hoffnung, sondern es war eigentlich eher so eine Downward Spiral, in der ich immer nur gedacht habe, Alter, wann hört das auf? Weil, also für mich hat der Schmerz und die Wut und die Enttäuschung alles an positiven oder potenziell positiven Gefühlen überschattet. Und sonst insgesamt, weil ich mich ja viel mit auch nicht ganz so leichten Themen befasse, würde ich sagen, eigentlich läuft es immer wieder darauf zurück, dass ich gelernt habe, so ein bisschen bei mir zu bleiben. Und wenn Menschen, also früher war es zum Beispiel so, wenn mir jemand geschrieben hat, aber ich liebe Käse so sehr, aber ich könnte niemals auf das verzichten, dann, was mein Kopf daraus gemacht hat, war, Digga, willst du mich verarschen? Eine Kuh muss für dich sterben, weil du keinen Bock hast, dich mal auseinanderzusetzen. Es ging eine Kaskade los an Unverständnis, an Wut, an überleg mal, wie privilegiert du bist. Die Kuh hat keine Möglichkeit, sich da irgendwie zu entscheiden. Nur weil du da Bock drauf hast, du hast die Ressourcen, du hast die Möglichkeiten, du hast die Zeit, just do it. So. Aber ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit dem Thema Privilegien und eigene Lebensrealität und so und dass wir alle unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Blickwinkel haben, unterschiedliche Lebenssituationen. Und auch ich hatte Phasen, in denen ich nur über Veganismus nachgedacht, über nichts anderes nachgedacht habe. Und auch das hat sich ein bisschen geschiftet. Ich habe jetzt auch andere Sachen im Kopf. Und ich weiß, dass Menschen, die jeden Tag konfrontiert werden mit Rassismus, die vielleicht jeden Tag Angst haben als Transperson attackiert zu werden, ob es jetzt mental oder tatsächlich physisch ist, dass ich nicht von jedem Menschen in jeder Lebenslage erwarten kann, dass sie dieselben Prioritäten haben wie ich. Vor allem, wenn ich 26 Jahre meines Lebens einen Scheiß drauf gegeben habe, was ich gegessen habe. Und auch ich bin nicht sofort vegan geworden. Also kann ich mir auch nicht anmaßen, das von anderen Menschen zu erwarten. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen schwierig, weil bei solchen Themen, gerade wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, muss man mit einer gewissen Vehemenz an so ein Thema rangehen, weil es geht am Ende um wirklich strukturelle Diskriminierung und vor allem ja auch Gewalt. Und da immer nur Rücksicht zu nehmen auf die Gefühle anderer geht ja auch nicht, weil dann, also wir können nicht immer nur auf Zuckerwatte rumlaufen und sagen, nee, ich verstehe das schon, alles cool, sondern wir müssen ja irgendwie sagen, naja, du musst schon irgendwie versuchen, dran zu arbeiten und kleine Schritte sind gut, aber stehen bleiben ist halt eigentlich keine Option. So, ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich jetzt versuche. Und die Menschen, die halt sagen, nee, ich will aber stehen bleiben, halt dein Maul, die muss man halt dann einfach in Ruhe lassen. Also auch da, ich habe irgendwie versucht, meine Energien für das aufzubewahren, was, wo ich das Gefühl habe, es fruchtet. Und ich schöpfe Hoffnung in dem, dass ich sehe, dass meine Arbeit was bringt, wenn ich in meiner Blase bleibe und merke, dass ich Menschen positiv beeinflusse, dass Menschen mir positives Feedback geben, dass ich immer mehr tolle Menschen kennenlerne in meinem Leben und das Gefühl habe, dass auch eine Art von positives Karma ist. Und das macht mir Hoffnung.
Wie fühlt sich Hoffnung für dich an und wo fühlst du sie in deinem Körper?
Also ich würde sagen, Hoffnung, ich habe gerade, als du es gesagt hast, tatsächlich so ein Kribbeln im Bauch und ein bisschen in der Brust gehabt. Also ich würde sagen, das ist bei mir auf jeden Fall was in der Brust. Er hat einfach viel mit Freude zu tun bei mir. Hoffnung ist für mich viel mit Freude verbunden. Und das ist ein bisschen diese Situation, diese Momente, wenn man das Gefühl hat, es ist doch nicht alles verloren. Es gibt auch noch gute Menschen. Daran hangel ich mich auch viel fest. Ich glaube, das machen die meisten. Und ich würde ja auch nicht weitermachen, wenn ich das Gefühl hätte, es gibt eh keine Hoffnung. Dann kann ich auch aufhören. So. Ja, genau. Ich würde sagen, ich spüre das im Herzen, also so ein Kribbeln in der Brust. Bisschen wie leicht verliebt sein bei mir. Und ich glaube, die Frage ist beantwortet, oder?
Du beschäftigst dich in deiner Arbeit viel mit schweren Themen. Nicht zuletzt geht es auch um unser Klima. Hast du die Hoffnung, dass alles irgendwie am Ende wieder gut wird?
Du bist nicht die erste Person, die mich das fragt. Und ich antworte eigentlich immer gleich darauf. Ich sage eigentlich immer, dass es bei mir tagesformabhängig ist, diese Frage, dass ich die nie gleich beantworten kann, dass ich an manchen Tagen, in manchen Situationen das Gefühl habe, wir packen das. Und an anderen Tagen das Gefühl habe, nope, kannst du vergessen. Das liegt ja vor allem auch daran, dass wir jeden Tag andere Einflüsse haben, jeden Tag anderen Input bekommen, ob es jetzt von FreundInnen ist, ob es die Nachrichten sind, ob ich eben gerade Hoffnung habe, weil ich schöne Nachrichten privat bekommen habe oder scheiß Nachrichten bekommen habe, ob ich mein Instagram-Feed gerade voll von Krieg ist und Gewalt. Und das beeinflusst uns ja ganz stark. Und ich glaube zwar insgesamt, ich habe vor anderthalb oder zwei Jahren mal ein Hörbuch gehört. Das Buch heißt, glaube ich, Factfulness oder so. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie tatsächlich ist, oder mehr so zu sehen, wie sie tatsächlich ist. Und dass wir eine sehr stark verzerrte Wahrnehmung von dem haben, wie es ist, und dass wir das Gefühl haben, eigentlich wird alles immer kontinuierlich schlimmer, aber dem ist gar nicht so. Eigentlich werden die meisten Dinge besser, wenn auch mit kleinen sogenannten Hiccups, also mit kleinen Ausrutschern, aber wenn man die Timeline sieht über die letzten hunderte von Jahren, wird fast alles besser, was nicht bedeutet, dass wir nicht noch ganz, ganz viel Scheiße haben. Das hat mir ehrlich gesagt ein bisschen geholfen, das irgendwie einfach mal sich vor Augen zu führen. Trotzdem hat man oft natürlich massivst viel Frust, ne? Also ich habe heute Morgen, hat, glaube ich, Olaf Scholz die Fridays for Future-Bewegung mit Nazis verglichen oder so einen Nazi-Vergleich hergestellt, dass ihn das an ganz dunkle Zeiten erinnert, wie teilweise das Auftreten von AktivistInnen ist. Und da, ich meine, also was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Es geht um unsere Lebensgrundlage. Und die Wissenschaft sagt seit Jahren, das ist eindeutig, wir auf eine Katastrophe zusteuern. Wir sind schon in einer drin. Vor allem ist das Ding da ja auch wieder, dass wir hier in einer absolut maximal privilegierten Situation sind, in der wir die Ausbeutenden sind, in der wir die Privilegierten sind, die sich im Zweifel schützen können, die Geld haben, die Ressourcen haben. Und der globale Süden wird jetzt ausgebeutet, muss jetzt schon die ganze Scheiße ausbaden. Und trifft es viel, viel härter. Es trifft ja immer die Menschen, die weniger haben, mehr. So, die Ausgebeuteten. Und das ist ja das Paradoxe an der Situation, dass dann irgendwelche privilegierten, weißen, heterosexuellen Männer irgendwo sitzen, Cis-Dudes, die dann irgendwie sagen, ja, lol, ihr nervt, obwohl die Wissenschaft und alle eigentlich brüllen, ey, es ist nicht nur kurz vor 12, es ist eigentlich schon kurz nach 12. Und dann kommt nichts und dann kommt sogar noch irgendwie so ein Spruch und man denkt sich einfach nur, was ist denn los mit dieser Welt? Ich habe ehrlich gesagt die Ursprungsfrage vergessen.
Hast du denn heute Hoffnung?
Heute? Heute ist ein guter Tag, ja. Heute habe ich Hoffnung. Wenn ich dich sehe, habe ich immer einen guten Tag.
Danke, Aljoscha.
Danke, Helene.
Hayat ist ein Podcast des Podcast-Networks von Sony Music. Produktion und Betreuung Luisa Sperrer und Samira Leitmann-Stetter. Audio-Engineer David Hofmann. Schnitt Jakob Leue. Idee, Produktion und Moderation Helene Fares.